Daten heilen, der Gesundheitsdaten-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Daten heilen. Ich freue mich, dass ich heute mit zwei spannenden Gästen sprechen kann über das Thema KI und Datennutzung. Und meine Gäste, das sind einmal Lutz Hager. Er ist Professor an der SRH Fernhochschule und er ist auch Vorstandsvorsitzender beim BMC, beim Bundesverband Managed Care. Und Pia Meyer, sie ist im erweiterten Vorstand und hauptamtlich beim Medtronic zuständig für Governmental Affairs. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo Marcel.
Schön, dass wir sprechen können. Bevor wir so in das eigentliche Thema der Datennutzung KI einsteigen, ihr habt ja beim BMC nach der Bundestagswahl euch die Frage gestellt, was sind eigentlich so die wesentlichen Fragen, Burning Questions habt ihr das genannt, die im Gesundheitswesen derzeit zu beantworten sind. Und da habt ihr 5 Fragen identifiziert, Lutz. Warum ist denn das Thema Datennutzung so ein wichtiger Schlüssel für diese Kernthemen? Und welche Kernthemen sind das eigentlich?
Ja, absolut. Wir haben vor der Bundestagswahl, das ist ja überhaupt erst ein Jahr her, uns wie alle anderen auch gefragt, was sind Impulse für die nächste Legislaturperiode? Und wir haben 5 Impulse formuliert und wir haben aber gesagt, das sind nicht nur Impulse, die wir an die Politik richten, das sind vor allem auch Impulse, die wir als Fragen an uns im Gesundheitswesen stellen, weil im BMC wir ja diejenigen sind, die sagen, aus der Mitte der Akteure im Gesundheitswesen sollen auch gute Vorschläge und Ideen kommen. Und insofern haben wir uns das selber ins Aufgabenheft geschrieben als Burning Questions. Und Nummer 1 war Primärversorgung. Damit lagen wir gut. Und das ist ja auch das wesentliche, der wesentliche Dreh- und Angelpunkt, um in dieser Legislaturperiode Gesundheitsversorgung weiterzuentwickeln. Und ich würde fast so weit gehen zu sagen, KI und Gesundheitsdaten sind der zweite wesentliche Dreh- und Angelpunkt, um Gesundheitsversorgung weiterzuentwickeln. Wir kommen ja noch auf diese Verbindung von KI und Daten zu sprechen. Das wird ja der spannende Aspekt sein. Aber insgesamt kann man doch sagen, das ist der wesentliche technische Innovationspfad für Gesundheitsversorgung in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre. Das ist das Megathema, was alles verändern wird, auch in der Gesundheitsversorgung. Und die Geschwindigkeit ist unglaublich. Wir überholen uns da ja sozusagen jeden Tag selber, auch wenn wir in die großen Tools in die USA gucken. ChatGPT hat eine Gesundheitsanwendung gelauncht. OpenAI hat ein Protokoll jetzt freigeschaltet, wie man Gesundheitsdaten strukturiert dort einlesen kann. 40% aller US-Ärzte nutzen Open Evidence. Kurzum, das kommt mit so einer Macht und großem Potenzial auf uns zu, dass wir gesagt haben, das müssen wir auch im deutschen Gesundheitswesen stärker verankern. Das Update der Digitalisierungsstrategie stellt das ja auch zu Recht ins Zentrum. Und es ist wirklich noch viel zu tun. Ich nehme das vielleicht noch hier als Teil unserer Einleitung. Im OECD-Vergleich von 2023 war Deutschland irgendwie auch wieder auf einem der allerhintersten Plätze, wenn es darum geht, Daten sinnvoll miteinander zu verbinden. Also dieses Thema Daten verbinden und daraus Nutzen und Anwendungen generieren, da haben wir einen großen Handlungsbedarf weiterhin. Und die gute Nachricht ist, aufholen war nie einfacher als jetzt, weil eben dieser schnelle Wandel und diese schnelle technologische Entwicklung es uns möglich macht, dort einzuklinken. Und insofern wollten wir die Chancen in den Mittelpunkt rücken und haben uns deswegen ausführlicher mit dem Thema beschäftigt.
Ja, vielen Dank. Ja, ob wir mit diesem Tempo bei uns Schritt halten, gerade was Regulatorik und so weiter und staatliche Einrichtungen angeht, ich glaube, das werden wir gleich sicherlich noch diskutieren. Aber lass uns mal ganz konkret in das Papier mit KI den Nutzen von Gesundheitsdaten erschließen einsteigen. Pia, du und andere, ihr habt in einer Taskforce dieses Papier erarbeitet und vor einigen Wochen veröffentlicht. Was war denn so der ausschlaggebende Impuls zu sagen, wir brauchen solch ein Papier, solch eine Position?
Na, der Impuls, das hat Lutz gerade schon gesagt, kommt einmal aus diesen Burning Questions, wo wir natürlich auch sehr schnell gesehen haben, dass unser Thema der Datennutzung mit allen anderen dieser gestellten Fragen natürlich auch interagiert. Und wir haben dann eine Gruppe aus dem Kreis der BMC-Mitglieder auch sehr schnell zusammen gehabt, die sich dieser Frage intensiv stellen wollten. Und wir haben da sehr lange und sehr ausführlich mit dieser Gruppe intensiv dran diskutiert und gearbeitet. Und deswegen ist die Gruppe jetzt auch für den größten Teil oder für einen wesentlichen inhaltlichen Teil dieses Papiers verantwortlich, neben den Autorinnen der Use Cases, weil wir versucht haben, die Rahmenbedingungen für Datennutzung und KI-Einsatz nochmal zu greifen und Handlungsempfehlungen an die Politik zu geben, woran es fehlt. Und im Lauf dieses Diskussionsprozesses haben wir natürlich auch gemerkt, dass wir Beispiele brauchen, weil jeder hat bei KI irgendwas anderes im Kopf. Und es gibt sehr, sehr vielfältige Formen von KI und Datennutzung. Und das haben wir in den Use Cases, glaube ich, auch sehr schön, sehr vielfältig dann abgebildet.
Vielleicht kommen wir da gleich noch zu, anhand einiger Beispiele mal aufzuzeigen, wo der Nutzen jetzt schon erkennbar ist und was zukünftig noch möglich sein wird. Ihr schreibt ja in dem Papier auch deutlich, dass sich bei KI nicht um, ein magisches Wesen handelt, sondern dass es letzten Endes ein Werkzeug ist. Ja? Warum ist euch das so wichtig, gerade hinsichtlich auch des Vertrauens von Patienten, von Leistungserbringern?
Wenn über den Einsatz von KI im Gesundheitswesen gesprochen wird, bleibt das Bild, wie diese KI eingesetzt wird, oft sehr wolkig. Also man hat so das Gefühl, da ist so ein Tool, das dann alles Mögliche macht und alles Mögliche entscheidet. Und das kann man entweder für sich als wow, es geht endlich voran framen, oder es kann eben auch sehr viel Ängste auslösen, weil da so eine unbekannte Entität irgendwas tut. Wenn man aber genauer reinguckt in unsere Regulatorik, wie KI in Medizinprodukten eingesetzt wird, und im medizinischen Bereich sind wir eben sehr oft dann im Bereich der Medizinprodukte, dann sehen wir, dass wir doch über einen Bereich reden, wo die Verantwortungen sehr klar abgegrenzt sind, wo auch die Möglichkeiten der KI sehr klar definiert sind und sich auch aus dem ergeben, wo sie eigentlich drauf zugreifen kann, weil die ja nicht magisch überall plötzlich sich Daten hersucht, sondern weil das immer ein sehr konkretes Einsatzgebiet hat, einen sehr konkreten Platz, wo jemand sagt, jetzt arbeite KI und damit auch ein Ergebnis an dieser Stelle rausbekommt. Und das haben wir in diesen Diskussionen eben sehr schnell gemerkt, dass wir versuchen müssen, diese unscharfen Diskussionen zu präzisieren und viel mehr darüber zu reden, welche KI setzt wer an welcher Stelle, mit welchen Daten, zu welchem Zweck ein. Und dann habe ich ein viel klareres Bild und auch, glaube ich, viel weniger Ängste, die da so mitschwingen.
Ich wollte ganz kurz ergänzen, Pia hat einen super wichtigen Punkt. KI ist ja nicht im eigenen Auftrag tätig, sondern KI ist im Auftrag der Akteure im Gesundheitswesen tätig, wie wir sie heute haben, mit ihren Rollen, mit ihren Interessen, mit ihren Möglichkeiten. Und das ist das, was sozusagen, also wir können diese Akteure sozusagen in dem, was sie leisten können, können wir sie eben stärken, indem wir es möglich machen, Technik einzusetzen.
Ja, ich glaube, dadurch wird es sehr anschaulich, über den Einsatz und über den Nutzen wird KI letzten Endes greifbar. Lutz, da würde ich gerne auch gleich einsteigen bei dem Thema Anwenden im Gesundheitsbereich. Es ist ja wichtig, dass wir hier die Leistungserbringer, die Tätigen im Gesundheitswesen mitnehmen. Wir haben ja in Deutschland doch nicht nur die Bevölkerung, sondern eben auch bei den im Gesundheitswesen Tätigen, gewisse Vorbehalte. Und wir brauchen hier, glaube ich, deutlich mehr Akzeptanz. Wie können wir denn die Menschen im Gesundheitswesen mitnehmen, die jetzt nicht KI begeistert und sowieso Digitalexperten sind, sondern die ganz normalen Pflegekräfte, Ärzte in Kliniken, in Praxen, in weiteren Einrichtungen. Wie können wir die mitnehmen? Wie kriegen wir die mit in diesen Zug der Digitalisierung und KI eingebettet?
Ja, ich fange es mal andersrum an. Was sind unsere großen Probleme in der Gesundheitsversorgung? Da steht sozusagen ganz vorne stehen da zwei Dinge. Das sind Kostendruck, Ressourcenmangel sozusagen, Überlastung. Und das sind zweitens eben Versorgungsbrüche und Dinge, die wir in der Versorgung besser machen können. So, und bei beiden müssen wir uns fragen, stiften neue Anwendungen, stiftet KI hier Nutzen? Und genau das ist ja die Pointe. Da lohnt es sich sozusagen in das Buch hineinzugucken. Und ich kann das einfach nur mal anteasern. Wir haben diesen spannenden Fall von zwei Hausarztzentren, zum Beispiel mit einer KI-gestützten Ersteinschätzung arbeiten, steigern dann die Telemedizinquote von 5 auf 25%, können 50% von Bearbeitung an nichtärztliches Personal geben. In Bayersbronn, die Hausärzte am Spritzenhaus, die sagen, wir erreichen 20-30% Zeitersparnis bei administrativen Patientenanliegen. Wenn man auf medizinische Dokumentation umschaltet, ja auch ein Teil der Digitalisierungsstrategie, haben wir heute schon einen Case, den wir in unserem Band haben. Ärzte sichten Informationen 5-mal schneller. Die Bearbeitungszeit eines Entlassbriefs wird von 45 auf 15 Minuten reduziert. Also sozusagen hier sind echter Value, echter Nutzen, der uns genau dort hilft, wo es im Gesundheitssystem im Augenblick klemmt.
Ja, also dass man letzten Endes die Beschäftigten im Gesundheitswesen so bekommt, dass man aufzeigt, welchen Nutzen, welchen Mehrwert die KI hier haben kann, die Datennutzung, die KI-basierte, und so eine höhere Akzeptanz letzten Endes entsteht. Akzeptanz ist das eine, Kompetenz ist das andere. Ihr fordert ja, und das ist ja bei mir auch ein Thema seit vielen Jahren, Thema digitale Gesundheitskompetenz, speziell auch Data Literacy. Wie könnte das einmal bei der Bevölkerung, wir haben ja jetzt in Kürze auch die Situation, dass die Patienten entscheiden müssen, ob ihre Daten an das FDZ weitergegeben werden oder nicht. Also die Bevölkerung muss ja auch hier irgendwo mitgenommen und kompetent gemacht werden, aber eben auch die Beschäftigten im Gesundheitswesen. Wie kriegen wir denn da bessere Data Literacy hergestellt? Vielleicht die Frage an euch beide auch.
Drüber reden, zeigen, informieren. Also an allen möglichen Stellen wird das immer wieder notwendig sein, weil wir lernen ja alle in der Beziehung jeden Tag dazu. Und dazu gehört, dass wenn ein Produkt eingesetzt wird, das mit einer guten Erklärung daherkommt, mit einer guten Einweisung und da alle Fragen der Anwenderinnen und Anwender geklärt werden. Dazu gehört auch ganz viel öffentliche Diskussion, wie wir das jetzt gerade machen, die eben auch im Alltag in der normalen Nachrichtenwelt mit stattfindet. Und nicht zuletzt hat auch jeder Arbeitgeber, jede Arbeitgeberin in Zukunft nach dem AI Act ja auch eine Pflicht, hier die Leute in einem gewissen Umfang zu schulen. Und ich hoffe sehr, dass diese Pflicht auch ernst genommen wird und hier auch wirklich geschult wird und nicht nur irgendein Multiple-Choice-Bogen, wo die Antwort völlig egal ist, vorgelegt wird, weil das ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt und das müssen wir im Gesundheitswesen mit einer besonderen Verantwortung, weil wir mit Gesundheitsdaten arbeiten, vollziehen, aber es geht natürlich weit darüber hinaus, dass Menschen einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln, mit welcher KI arbeite ich, an welcher Stelle, wofür, und dass es da Unterschiede gibt, ob ich ein Medizinprodukt in meinem Alltag, in meinem beruflichen Alltag einsetze oder ob ich mit ChatGPT nach Feierabend einen netten Chat habe.
Gesamtgesellschaftlich ist aber oftmals, das kennt man ja auch aus sonstigen Zusammenhängen im Leben, wenn alle verantwortlich sind, ist keiner verantwortlich, dann passiert meistens nicht. Wer könnte denn die Verantwortung oder Koordination dafür übernehmen? Wir haben ja seit einigen Jahren die Krankenkassen in der Pflicht, für digitale Gesundheitskompetenz ihrer Versicherten zu sorgen. Aber wer könnte denn noch diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen, Lutz? Wie seht ihr das vom BMC?
Ja, also ich schließe nochmal an den Gedanken von Pia an, weil am Ende sozusagen sind wir alle, ist unsere Health Literacy oder unsere Health Data Literacy sozusagen, alle hat irgendwo Grenzen und beschränkt. Und wir alle sozusagen müssen einen Vertrauensanker immer dazu nehmen. Was ist mein Vertrauensanker? Als Patient ist mein Vertrauensanker mein Arzt oder meine Arztpraxis und wie die KI einsetzen. Da muss ich ein Vertrauen haben und die wiederum sozusagen müssen Provider auswählen, müssen Lösungen finden, wo sie sagen, die sind entsprechend abgesichert. Und da ist dann wieder ein anderer Vertrauensanker, der dazukommen muss, der rechtlich abgesichert ist, bis hoch zu einem EU Data and AI Act. Und wenn es die Krankenkassen sind, auch da ist sozusagen der Vertrauensanker da und die dieser Vertrauensanker ist aber auch die Verpflichtung der Institution, natürlich dem gerecht zu werden und sich entsprechend damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, in dieser Kaskade der vielen Beteiligten, wir kommen nicht umhin, dass wir keinen Monolith haben, sondern wir haben ganz viele verschiedene Lösungen, Einsatzgebiete, wir haben ganz viele Beteiligte, die jeweils dort einen Teil haben und die sozusagen sich dieser Aufgabe stellen müssen. Und eigentlich sind wir doch auf einem guten Weg, weil die EU spannt sozusagen ein großes Dach und wir haben eine gesamtpolitische Diskussion, die sagt, wir müssen dieses europäische Dach sozusagen so spannen, dass eben innerhalb dessen diese Anwendungsinseln und Kontexte entstehen, in denen dann jeder sozusagen sein Vertrauen eben auch mit in die Waagschale hineinwerfen kann.
Pia, Lutz hatte vorhin gesagt, dass es in einem OECD-Vergleich ersichtlich ist, dass wir in Deutschland noch viel zu wenig Gesundheitsdaten nutzen. Es ist ja einmal die Frage, wie nutzen wir die Daten, aber welche Daten haben wir eigentlich? Also welche Qualität haben diese Daten? Und können diese Daten in Anführungsstrichen eigentlich miteinander sprechen? Also ihr habt zu Recht ja auch das Thema Datenqualität in eurem Papier als ganz wichtigen Aspekt aufgegriffen. Wie kriegen wir das denn hin, dass wir bei diesen zig Silos, die wir da gebaut haben, die ja auch gewachsen sind mit der Zeit, dass wir hier zunehmend in die Situation kommen, dass wir diese Daten besser nutzen können, dass wir auch die Qualität der Daten verbessern können?
Da sind ganz viele Akteure und Akteurinnen gefordert, damit wir das hinbekommen. Also zum einen zum Thema Datenqualität. Es ist ganz wichtig, wenn ich eine KI einsetze, die mit bestimmten Daten arbeitet, mir über die Qualität dieser Daten bewusst zu sein. Also zu wissen, wofür sind diese Daten von wem, zu welchem Zweck mal erhoben worden und sie in diesem Kontext auch zu lesen. Und wenn ich dann in die Zukunft blicke und mir überlege, was für Daten möchte ich in Zukunft für welche KI-Anwendungen im Gesundheitswesen haben, dann kann ich definieren, welche andere Qualität von Daten brauche ich denn in Zukunft. Und dann können wir gucken, wer ist jetzt genau für diese Stelle verantwortlich und kann dafür sorgen, dass an dieser Stelle die Datenqualität erhöht wird. Dass wir also zum Beispiel statt mit Abrechnungsdaten zu arbeiten, viel mehr über den echten Vitalstatus eines Menschen erkennen, was ja nur zum Teil was mit Abrechnung zu tun hat. Und da müssen wir jeweils gucken, wer sitzt da dran, und wir müssen insgesamt, und das ist dann wieder diese gesamtgesellschaftliche Ebene, ein anderes Verständnis von Anonymisierung und Pseudonymisierung in Deutschland ganz speziell bekommen. Also wir unterscheiden uns von den anderen europäischen Ländern hier durch eine sehr strenge Interpretation. Und was in ganz Resteuropa nahezu unter der DSGVO, die ja für alle gilt, möglich ist, ist in Deutschland offensichtlich nicht möglich. Und hier zu einer Angleichung der Interpretation der DSGVO zu kommen, das würde uns schon sehr, sehr weiterhelfen. Und auch da hängen ganz, ganz viele Institutionen mit drin, die an ihrer jeweiligen Stelle auf den Datenschutz gucken. Und die müssten wir da alle mit einbinden und in diese Diskussion mitnehmen, dass wir hier eine bessere Datennutzungsmöglichkeit auf der Ebene der pseudonymisierten Daten bekommen.
Wir haben ja neben der DSGVO ja auch noch andere Verordnungen, ne? Also nehmen wir mal eine KI-Verordnung, nehmen wir mal den EHDS, der kommen soll. Auch da ist es ja wichtig, dass letzten Endes nicht jedes Mitgliedsland die Vorgaben unterschiedlich interpretiert. Sonst kommen wir da nicht zu einem einheitlichen Datenraum. Lutz, ich würde gerne diesen Aspekt, den ihr auch im Papier genannt habt, das Thema Seamless Data Flow, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Wir haben ja in Deutschland quasi auf diesem ersten Gesundheitsmarkt, ne, also diesem Markt aus Krankenkassen, Gematik, BfArM, Forschungsdatenzentrum, haben wir ja so ein einigermaßen geschlossenes oder vielleicht sogar ziemlich geschlossenes System. Und daneben, das, was Pia ja auch schon angedeutet hat, haben wir durchaus auch viele andere Daten, auch Daten, die eben tatsächlich die Menschen über Wearables sammeln etc. Wie kriegen wir das denn hin, dass wir hier eine Brücke bauen zwischen diesen staatlichen und parastaatlichen Einrichtungen und Infrastrukturen und dem, was es eben an Anwendung und Daten gibt aus dem nichtstaatlichen Bereich?
Ja, total wichtige Frage. Ich schließe nochmal auch Pia, die einen wesentlichen Punkt von unserem Unterfangen auch angesprochen. 90% der Daten, der Gesundheitsdaten sind unstrukturiert. So, die sind unstrukturiert und sind siloisiert. Das heißt, die sind irgendwo vorhanden, werden zu irgendeinem Zweck erhoben und genutzt, aber können eben nicht eingesetzt werden, um neues Wissen zu gewinnen. Und um welches Wissen geht es? Ich glaube in der Tat, wir haben einen riesigen Hebel dabei, das Gesundheitswissen und die Gesundheitsdaten der Menschen, Stichwort Wearables, selber nutzbar zu machen. Denn wenn ich meine eigenen Schrittdaten tracke, dann tue ich das ja meistens, weil ich ein Interesse daran habe. Dann ist mir das ja nicht egal. Dann ist da sozusagen eine Motivation und eine Neugier dahinter, das auch einzusetzen. Und jetzt brauche ich auf der professionellen Seite des Gesundheitswesens, brauche ich eben ein Gegenüber, das sagt, das interessiert mich aber auch. Und ich möchte das auch wissen und ich möchte es genauso wie du sozusagen auswerten, weil du kannst mir zwar sagen, dass du ein bisschen mehr dich bewegt hast oder nicht, aber was das genau heißt, weiß ich auch nicht. Lass uns eben die Daten angucken. Und ich glaube zum Beispiel, in der Primärversorgungsreform sollte ein Aspekt sein, dass jeder Patient seine Wearable-Daten mitbringen kann und die beim Hausarzt, mit dem Hausarzt, in dem Hausarzt-System dort eingelesen, ausgewertet werden können, um eben diese Schnittstellen zum Patienten, zum User zu schaffen, weil dort auch die Motivation da ist.
Also da ist ja durchaus in der Zukunft viel denkbar, ne? Also dass dieses Thema Steuerung, was ja ein ganz wichtiges Thema zunehmend wird, also nur wegen der Ausgaben, sondern weil wir auch ja ein Problem kriegen mit den Kapazitäten, mit dem demografischen Wandel etc. Und denkbar ist ja durchaus auch, dass zukünftig Patienten quasi gar nicht aktiv von sich aus einen Leistungserbringer aufsuchen oder eben, was weiß ich, eine digitale Ersteinschätzung, sondern dass ich über meine Smartwatch quasi Informationen generiere, die dann dazu führen, dass quasi ein Ersteinschätzungstool oder irgendwas aktiviert wird und ich hier gar nicht sozusagen selbst aktiv werden muss.
Genau, das passiert ja längst. Also Apple hat ja dieses Feature sozusagen, dass es mich eben hinweist, wenn in den Gesundheitsdaten auf meiner Smartwatch Auffälligkeiten sind. Also es entsteht genau dieses Paralleluniversum, das entsteht längst und es könnte aber viel, viel wirkmächtiger werden für unsere Gesundheitsversorgung, wenn es eben verbunden ist mit dem ersten Gesundheitsmarkt sozusagen, also mit dem regulären Gesundheitsversorgungssystem.
Ja, und da haben wir, glaube ich, noch sehr große Aufgaben zu machen und es ist ein Stück weit auch ein Paradigmenwechsel, muss man ganz klar sagen, ne? Weil die letzten Jahre oder Jahrzehnte sahen das nicht vor, ne? Also dass wir hier quasi eine offene Plattform haben, auf der in der Telematik-Infrastruktur letzten Endes sich Anbieter nach bestimmten Vorgaben andocken können. Ja? Also das ist ja bislang zumindest nicht so praktiziert, auch wenn es erste Ansätze oder Überlegungen gibt, wie man das öffnen kann.
Oder muss ich noch ganz kurz von unserer Studienreise nach Frankreich berichten, weil wir genau das dort gesehen haben. Ein EPA-System, das eben offen für Drittanwendungen ist, denen ich vertrauen kann und denen ich dann bestimmte Jobs und Aufgaben geben kann. Und damit entsteht eben ein Nutzungsuniversum. Und werden die Einsatzmöglichkeiten geradezu potenziert. Und ich glaube fast, wir haben dieses Paradigma sozusagen, das hat sich längst gewandelt. Wie gesagt, das Tracking ist da draußen und millionenfach und es ist nicht sozusagen einfach nur so da, sondern es ist mit einem echten Interesse verbunden. Da ist sozusagen ein Catch drin der Aktivierung, den wir nutzen können. Wir wollen ja Self-Management, wir wollen Patient Empowerment. Da haben wir es.
Ja. Ich würde da gerne noch einen Aspekt ergänzen. Das mit dem Tracking ist alles schon wunderbar dargestellt, aber es gibt auch schon ganz viele Medizinprodukte, die Daten erfassen und auf konkrete Patientinnen, Patienten eingestellt sind. Und da versperrt sich das deutsche Gesundheitswesen geradezu eben auch dagegen, diese schon wirklich validierten Medizinprodukte in diese Welt der EPA und in diese Welt des Datenaustausches schon reinzuholen. Also das ist wirklich ein Bereich, wo wir extreme Schwierigkeiten haben, diese schon vorhandenen Daten aus echten von der Kasse bezahlten Medizinprodukten selbst nur in diese Welt hier reinzuholen und damit zu arbeiten und perspektivisch auch zu steuern.
Man sieht aber nach wie vor, dass es einen gewissen Widerspruch gibt zwischen diesem Anspruch, nehmen wir mal Hightech-Agenda und weitere, teilweise in anderen politischen Papieren, wo durchaus eine Öffnung propagiert wird, die aber in der Praxis von den Behörden noch nicht so umgesetzt oder verstanden und gelebt wird. Ne? Oder schauen wir mal auf die Zulassungsprozesse. Lutz, du hast ja vorhin zu Recht gesagt, mit welchem wahnsinnigen Tempo hier vor allem auch aus den USA KI-Entwicklung betrieben wird. Also die Zyklen sind da ja so anders und so schnell, dass man sich ja fragen muss, können da unsere Zulassungsstrukturen und Prozesse bei BfArM und Co. eigentlich mithalten? Oder wie können wir eigentlich diesen Anspruch nach Innovation, also einmal aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch aus Versorgungssicht, wie können wir dem eigentlich gerecht werden?
Super spannende Frage. Wenn ich so ein bisschen über den Tellerrand gucke, dann sehe ich eigentlich schon gar keine nationalen Prozesse mehr. Die sind sozusagen zu langsam, die sind zu unterschiedlich. Eigentlich ist auch heute die FDA sozusagen schon der Pacemaker für die ganze Welt, was Lösungen angeht, weil wenn sie dort zugelassen sind, dann sind sie im Markt. Wenn sie dort im Markt sind, dann kriegen sie Größenordnung, dann kriegen sie Ressourcen und dann fängt der Trickle-Down-Effekt sozusagen in andere Länder an. Möglicherweise werden wir uns irgendwann alle sozusagen da auch wiederfinden in einer Welt, in der die Produkte viel schneller verfügbar sind über ihren Nutzen. Und das kommt letztendlich den Innovationszyklen zugute, denn das muss man ja auch sagen, Produkte werden ja besser, die fangen nicht perfekt an, sondern die werden besser gerade in diesem Bereich und deswegen brauchen wir schnelle Innovationszyklen. Und wir brauchen vielleicht noch ein allerletzter Nachsatz. Wir sind als Deutschland auch einfach als Markt zu klein für innovative Lösungen, die hier starten. Die brauchen auch direkt zumindest eine europäische Perspektive. Ich kenne viele Softwareunternehmen mit solchen Lösungsansätzen, die sagen, ich starte das gar nicht in Deutschland, ich starte das in Amerika, da kann ich das groß machen und dann komme ich vielleicht irgendwann zurück. Aber es muss doch auch möglich sein, das hier zu entwickeln.
Ich glaube, es ist nicht nur der Markt, der zu klein ist, sondern die Komplexität ist oftmals abschreckend.
Genau. Es ist nämlich nicht nur die Zulassung, also das Problem hat Lutz gerade gut beschrieben, sondern es ist eben auch die Erstattung, die eine nationale im Gesundheitswesen Frage noch ist. Also wir haben ja schon bei den Medizinprodukten eine europäische Zulassung. Ja, das dauert länger als bei der FDA. Es wäre einfacher, man müsste nicht beides mit unterschiedlichen Daten machen, aber die viel größere Hürde, gerade für Medizinprodukte, die KI beinhalten, ist tatsächlich in Deutschland die Erstattung. Weil eben viele von diesen Prozeduren daran hängen, dass ich dafür auch eine Vergütung im Rahmen einer DRG oder im Rahmen einer EBM-Ziffer bekomme und nicht dadurch, dass ich ein digitales Produkt einsetze, mir sozusagen die normalen Erstattungswege geradezu verbaue, weil ich auf der Grundlage von Daten steuere, statt die Patientinnen und Patienten quartalsmäßig einzubestellen. Also wir haben sehr, sehr viele nationale Hausaufgaben im Zusammenhang mit was vergüten wir, wofür vergüten wir und welche Geräte können dafür eingesetzt werden, wo diese Fragen viel mehr im Mittelpunkt stehen.
Lass uns mal wegkommen von dem Thema Regulatorik, Zulassung, nochmal konkret zu den vielen schönen Beispielen, die in dem Papier erwähnt sind. Dort sieht man ja, was das ich, KI-basierte Triage in der Hausarztpraxis bis hin zu prädikativen Kapazitätsplanung auf der Intensivstation. Viele schöne Beispiele. Welcher Use Case hat euch am meisten beeindruckt von diesen dargestellten Beispielen?
Ich habe mich schon mal in einem Podcast geweigert, diese Frage zu beantworten, weil ich natürlich keinen dieser Use Cases so ins Rampenlicht stellen möchte, dass die anderen in den Schatten fallen. Jeder dieser Bereiche hat wunderbare Beispiele gezeigt. Und es ist immer so ein bisschen tagesformabhängig, was einem davon jetzt zuallererst vielleicht wieder einfallen mag. Weil es bei mir vielleicht am wenigsten im normalen Tagesgeschehen präsent ist. Das sind die Forschungsansätze, die wir auch mit drin haben, wo eben Qualitätssicherung auf einer guten Registerdatenbasis gemacht werden kann und damit wirklich auch die Zukunft der Versorgung besser gestaltet werden kann. Das finde ich sehr beeindruckend, was da eben mit einem gut erarbeiteten, über Jahre gepflegten Register ein wirklich außergewöhnlicher Datensatz dann eben auch für die Zukunft leisten kann. Aber wie gesagt, es sind alle gut und jeder leuchtet in seinem Bereich.
Lutz, wer leuchtet am hellsten für dich?
Ja, genau, das, da bin ich natürlich genauso diplomatisch wie Pia, aber ich würde trotzdem auf unsere Veranstaltung, unser BMC Spotlight hinweisen. Da werden wir die beiden Ansätze aus der hausärztlichen Versorgung nochmal näher betrachten, weil das, wie gesagt, auf dem Pfad der Einführung des Primärversorgungssystems liegt. Und ich glaube, wir werden die Zeit hinter uns lassen, wo wir da sagen, es ist alles nicht zu stemmen im hausärztlichen Bereich. Ganz im Gegenteil, da zeigen die Beispiele, dass man mit guten Workflows sowohl im Bereich der Administration, Organisation als auch dann des Patientenkontakts einfach die Leistungsfähigkeit von Hausarztpraxen dramatisch steigern kann. Und wenn man das dann noch erweitert in eine Primärversorgungsperspektive, also sagt, wir beziehen auch noch andere außerhalb der Hausarztpraxen ein, wir beziehen eine Teamperspektive ein, dann ist da, glaube ich, ein Motor für das, was wir mit der Primärversorgungsreform erreichen wollen.
Jetzt haben wir vor wenigen Tagen eine neue Digitalstrategie Gesundheit und Pflege, sozusagen ein Update gesehen, das präsentiert wurde. Im Abgleich mit eurem Papier und mit euren Forderungen, was würdet ihr sagen, was sollte unbedingt in den dort auch schon angedeuteten neuen Digitalisierungsgesetzen drinstehen? Vielleicht einfach so ein, zwei ganz konkrete Aspekte. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Pia, du?
Ich habe große Schwierigkeiten noch bisher, diese Digitalstrategie wirklich einzuschätzen, weil sie auf einer sehr hohen abstrakten Ebene formuliert ist. Und ich erkenne da viel guten Willen. Spannend ist aber am Ende, wie wird diese Formulierung dann auch tatsächlich in die Tat umgesetzt? Und Werden da wirklich die Möglichkeiten geschaffen, hier entsprechende Produkte zu entwickeln, entsprechende Anwendungen zu nutzen, um damit auch tatsächlich dann in der Gesundheitsversorgung, in der Realität anzukommen? Und da steht für mich schon diese Frage, wie gehen wir mit diesen vielen Ebenen des Datenschutzes um, im Vordergrund, wenn wir hier wirklich auch Tempo reinbekommen möchten. Und da wäre es sehr, sehr gut, wenn diese entgegenkommenden Formulierungen sich dann auch in echte Handlungsoptionen für die Akteure übersetzen würden, so dass wir mit zum Beispiel einer datenschutzrechtlichen Prüfung in einem Bundesland das Okay für das ganze Bundesgebiet haben, dass man das nicht 16 Mal mit 16 verschiedenen Landesdatenschützern diskutieren muss. Also solche Ansätze würden uns, glaube ich, tatsächlich mehr Tempo in die Versorgung bringen, verschaffen.
Ja, das eine ist ja die Vorgaben, die Gesetze. Es ist ja jetzt schon so, dass ein Führungsprinzip eingeführt wurde mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz, und ich habe es selbst erlebt in der Diskussion mit zwei Landesdatenschutzbehörden, die das komplett völlig unterschiedlich ausgelegt haben. Ne?
Also, und das gilt nur für Forschung, nicht für Nutzung von Daten im Behandlungsgeschehen.
Genau, also die Ausweitung auch auf Daten im Behandlungsgeschehen wäre zum Beispiel eine konkrete Forderung, die du einbringen würdest. Okay, Lutz, und bei dir, was würdest du in einem zukünftigen Gesetz, das sich aus dem Update der Digitalstrategie speisen soll, was würdest du da unbedingt reinformulieren?
Ja, es stimmt genau, wie Pierre das gesagt hat, bei all dem Beifall, den ich auch den Zielen zolle sozusagen, was erreicht werden soll und wie und wo wir KI und Daten einsetzen wollen, ist ganz wenig gesagt darüber, was regulatorisch jetzt eigentlich verändert und angepasst wird, damit das notwendig ist. Und meine kurze Antwort wäre öffnen und im Zweifelsfall auch weglassen. Wir kommen einfach nicht voran, indem wir sozusagen scheibchenweise für jeden Einsatzbereich der Digitalisierung eine gesetzgeberische und dann eine untergesetzgeberische mit all den Institutionen, die wir im Gesundheitswesen auch noch haben, Schleife drehen, sondern wir müssen sozusagen anfangen wegzulassen. Und der BMC hat schon vor mehreren Jahren als sozusagen erstes Prinzip formuliert, alle digitalen Lösungen sind gleichrangig einzusetzen in der Versorgung, wenn sie keine Qualitätsnachteile nach sich bringen oder mit sich bringen. Und das erledigt dann auch solche Debatten wie die elektronische Krankschreibung und alle komischen Dinge, die wir hier immer noch im Gesundheitswesen mitschleppen. Nein, das muss man einfach einmal freigeben und dann, wie gesagt, in das Vertrauen, in die Verantwortung derjenigen legen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Die wissen schon sozusagen, auf welcher Vertrauensbasis sie agieren, und die wissen schon, dass sie dieses Vertrauen der Patientinnen und Patienten im Endeffekt nicht missbrauchen dürfen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind auch schon bei der obligaten Abschlussfrage, die wir eigentlich so ein Stück schon gestreift haben. Die obligate Abschlussfrage in diesem Podcast heißt: Was ist euer Wunsch an die Gesundheitsdatennutzung der Zukunft? Pia, möchtest du anfangen?
Genau, dann fange ich mal an. Mehr Daten, bessere Daten, leichtere Nutzungsmöglichkeiten von pseudonymisierten Daten wäre eine großartige Möglichkeit, um in Zukunft eine bessere medizinische Versorgung hinbekommen zu können.
Lutz.
Ja, ich blicke so ein bisschen ein paar Jahre in die Zukunft und ich mache mir Sorgen, dass wir eine große Bremse haben, und die Bremse ist die Angst in unserem Kopf. Die Angst in unserem Kopf vor Gesundheitsdaten, vor dem Teilen von Gesundheitsdaten, vor dem Publikwerden von Gesundheitsdaten. Also wir haben immer noch so ein Bild von, wir müssen das eigentlich verstecken. Und verstecken ist, glaube ich, nur die zweitbeste Lösung, wenn es darum geht, in Zukunft damit zu arbeiten, das zu nutzen. Wir brauchen da ein neues Verständnis, eine neue Herangehensweise weit über das Gesundheitswesen hinaus, dass Daten sozusagen keine Nachteile transportieren, sondern Vorteile. Und dann müssen wir an anderen Stellen wieder Wege finden, wie wir verhindern, dass Menschen benachteiligt werden, wenn einfach größere Transparenz insgesamt herrscht. Denn Daten führen zu Transparenz. Wir werden mehr Daten haben, wir werden mehr Datennutzung haben, wir werden mehr Transparenz haben. Alles das wird kommen, aber es sollte uns gelingen, diese Sorge und diese Angst rauszunehmen.
Ja, vielen Dank. Und vielen Dank euch beiden für das starke Plädoyer für mehr Datennutzung und KI im Gesundheitswesen. Hat mir Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Und ich freue mich schon, wenn wir demnächst mehr von euch lesen, was aus euren Forderungen geworden ist, und mal sehen, ob das ein oder andere, was wir heute besprochen haben und was ihr hier auch skizziert habt, in die zukünftigen Digitalgesetze einfließen. Also vielen Dank nochmal an euch beiden und dann alles Gute.
Tschüss, alles Gute.
Danke, ciao.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank, dass ihr diese Folge gehört habt, und lasst gerne Kommentare da oder Likes, und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.